und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Verdauungscouch, eurem Podcast für fachlich fundierte Diskussionen von Themen rund um Magen und Darm, direkt aus unserer gastroenterologischen Praxis und das alles in leicht verdaulich. Nun, macht es euch gemütlich und lasst uns gemeinsam in die faszinierende Welt des heutigen Themas eintauchen. Heute diskutieren für euch Martin Storr aus Starnberg und
Achmed Madisch aus Hannover.
In der heutigen Folge haben wir uns vorgenommen, über den Magen zu sprechen und wir wollen insbesondere über Völlegefühl, über frühzeitiges Sättigungsgefühl und Vergleichbares sprechen. Achmed, bei mir in der Sprechstunde kommen immer wieder Menschen, die sagen, ich esse und früher habe ich mehr essen können und jetzt ab der Mitte des Essens habe ich das Gefühl, der Magen ist voll und sie fühlen sich krank dadurch. Wie hinterfragst du das?
Ja, dann sind wir ja im Grunde genommen bei den Symptomen, die wir heute besprechen wollen. Völlegefühl, frühes Sättigungsgefühl, das ist ja jetzt mal erstmal ganz unspezifisch. Und die erste Frage ist natürlich, ist denn schon Diagnostik gelaufen? Weil wir haben ja gar nicht so selten Patienten dann auch in unserer Sprechstunde, die schon vieles hinter sich hatten und die hatten auch schon 3 Magenspiegelungen. Und deswegen muss man dann durchaus natürlich hinterfragen, brauchen wir das noch oder können wir mit der Diagnostik, die schon gelaufen ist, eigentlich schon eine Diagnose machen? Also man muss im Grunde genommen sichten, was ist an Diagnostik gelaufen. Wenn bei einem Patienten diese Symptome neu sind, er hat ein bestimmtes Alter und wir haben bisher keine Diagnostik, dann sind wir, und das haben wir ja schon auch in vielen Sendungen besprochen, ja schon so in der Situation, dass wir gerne frühzeitig eine konsequente Diagnostik machen. Das muss man sicherlich bei sehr jungen Menschen nicht immer sofort. Also man kann auch eine probatorische Therapie, wie wir so schön sagen, machen. Die Diagnostik brauchen wir schon, wenn wir dann am Ende diese Symptome einem Reizmagensyndrom zuordnen wollen, um im Nachgang dann die konsequente Therapie zu machen. Insofern ist es schon so ein bisschen individuelles Vorgehen. Es hängt wirklich sehr davon ab, wer sitzt vor mir. Gibt es noch andere Symptome, vielleicht auch Alarmsymptome, die einen dann vielleicht an ganz andere Dinge denken lassen. Am Ende, und da gibt es sehr gute Untersuchungen, wenn Menschen ohne Alarmsymptome mit diesen Symptomen eine Diagnostik veranlassen und sagen wir mal so als wichtigster Pfeiler die Gastroskopie, dann wird man in 70% der Patienten keinen sichtbaren, krankhaften Befund nachweisen können, der die Beschwerdesymptomatik erklärt, sodass wir dann in diesen 70% in der überwiegenden Zahl der Fälle bei der Diagnose Reizmagensyndrom sind. Bei etwa 30% findet man dann schon verantwortliche Erkrankungen wie die Refluxkrankheit oder Refluxösophagitis, also Entzündung der Speiseröhre oder vielleicht auch mal ein Magengeschwür. Aber wie gesagt, das ist die wirklich kleinere Anzahl von Patienten in 70% an Reizmagensyndrom. Wie ist das bei dir? Wiederholst du die Diagnostik, wenn sie schon gelaufen ist, oder suchst du dir auch aus den Unterlagen im Grunde genommen alles das zusammen, was vielleicht bei der Symptomatik wichtig ist, oder machst du grundsätzlich erstmal eine Therapie, wenn keine Alarmsymptome vorliegen?
Na, ich bin ja ähnlich wie du in der komfortablen Situation, dass in unseren Sprechstunden ja häufig Menschen sitzen, die vorher schon oftmals mehrere Hausärzte und mehrere Gastroenterologen verschlissen haben. Das heißt, eigentlich bin ich in der Situation, dass die Menschen eigentlich schon sehr viel mehr, die oftmals sehr viel mehr Diagnostik mitbringen, als notwendig wäre. Was mir auf der anderen Seite dann auch ermöglicht, in der einen oder anderen Situation doch nochmal genauer hinzuhorchen und auch das Umfeld so ein bisschen abzufragen. Und ich frage dann schon oftmals noch nach, ob das bei allen Lebensmitteln auftritt oder bei speziellen Lebensmitteln, ob das in allen Situationen auftritt oder gerade in Phasen, wo es ohnehin stressig ist oder die körperliche Belastung hoch ist. Und oftmals frage ich auch nach dem Stuhlgang nach, weil ich den Eindruck habe, ich fische da auch den ein oder anderen Patienten raus, der eigentlich eine Transitstörung hat, also eigentlich einen verzögerten Darmtransit bis hin zur Verstopfung und der Magen eigentlich so ein Sekundärphänomen ist, nach dem Motto, wenn unten nichts mehr durchgeht, muss es ja irgendwo überlaufen und dann läuft es oben über und das wird dann plötzlich gespürt. Und ich frage dann gern auch so ein bisschen das weitere Umfeld ab, ob ein Erbrechen mit dabei ist, ob das Gefühl des Erbrechens mit dabei ist, ob Appetitverlust mit einhergeht. Dann nehme ich mir ein bisschen Zeit und gewinne dann auch einen Eindruck über den Patienten, weil dann ist es auch leichter zu beurteilen, ist die Diagnostik, die schon mitgebracht wurde, wirklich ausreichend oder ist das ein oder andere dabei, was vielleicht nicht mehr aktuell genug ist, weil die Beschwerden nach der Diagnostik ist, die mitgebracht wurde, oder ob man sinnvoll was anderes ergänzen kann. Weil sehe ich das auch so, wenn man dann mal ordentlich zugehört hat und der Patient wirklich im Magenbereich sein Problem hat, dann ist es zumeist ein echter Reizmagen. Aber wo wir uns ein bisschen schwer tun, ist die Abgrenzung zur Gastroparese, also zum nicht mehr funktionstüchtigen Magen, der nicht richtig entleeren kann. Wie oft siehst du denn Menschen mit einer echten Gastroparese und was machst du mit denen diagnostisch?
Ja, das ist eine gute Frage, eine wichtige und eine schwierige zugleich, weil es klar ist, wenn wir jetzt eine Magenspiegelung machen würden oder wir machen eine und wir sagen ja dem Patienten, er soll mal mindestens für 6 bis 8 Stunden nüchtern sein bis zur Spiegelung. Also meistens machen wir ja die Spiegelung vormittags, aber auch wenn sie am Nachmittag ist. Aber in der Regel ab dem Abend essen die Patienten dann nichts und sie kommen und man spiegelt und man sieht noch sehr viel Speiseresten im Magen, dann ist das natürlich sehr verdächtig auf eine Magenentleerungsstörung. Und das ist es aber nicht immer so klar. Wenn ich den Verdacht habe, dann mache ich eine Magenentleerungsszintigraphie, wenn man so will. Was natürlich auch geht, ist auch ein entsprechender Atemtest, 13C-Atemtest. Aber die Magenszintigraphie ist dann von der Verfügbarkeit in der Nuklearmedizin dann doch vielleicht besser als der Atemtest. Aber beide Methoden gehen. Aber entscheidend oder wichtig oder schwierig ist ja, wenn Patienten keine Speisereste im Magen haben, ist ja trotzdem eine Gastroparese möglich. Und das kann man natürlich dem Magen bei der Spiegelung nicht ansehen. Und wenn man keine Magenentleerungsszintigraphie macht, dann wird man es nicht diagnostizieren. Da lege ich mit der Diagnostik dann nach, wenn ich merke, dass sie auf meine dann in der Regel Standardtherapien, über die wir ja gleich nochmal sprechen, nicht ansprechen, dass man dann nochmal wirklich an die Magenentleerung denkt oder Magenentleerungsstörung. Und es ist ja auch deswegen ein fließender Übergang, weil es sehr schöne Untersuchungen gibt, die bei Patienten mit definitiven Magenentleerungsstörungen, da steht die Diagnose, die haben im Grunde genommen dann in einem bestimmten Intervall dann nochmal die Entleerungsdiagnostik gemacht und dann war sie unauffällig. Und umgekehrt, Patienten, die initial eine normale Magenentleerung haben und als Reizmagenpatienten diagnostiziert wurden, die dann im Intervall auf einmal eine Magenentleerungsstörung in der Szintigraphie zeigen. Also die Übergänge sind fließend und nicht immer so eindeutig diagnostizierbar und auch im Verlauf wechselnd so ein bisschen. Also Gastroparese und Reizmagen sind durchaus fließende Übergänge. Die überwiegende Anzahl von unseren Patienten hat aber ein Reizmagensyndrom. Ich muss nur die Gastroparese einfach im Hinterkopf haben. Dann, wenn Standardtherapie nicht funktioniert und andere Symptome vielleicht dazukommen, dass man dann über eine Szintigraphie dann auch die Diagnose dingfest macht, weil ja schon die Gastroparese einen anderen Therapieansatz bedeutet im Vergleich zu einem Reizmagensyndrom. Was machst du bei der Gastroparese an Diagnostik oder klinisch? Geht's ja nicht allein. Ne? Man braucht ja dann schon auch entsprechende Diagnostik. Und ich vielleicht nochmal im Nachsatz. Ich glaube schon, dass wir in einem großen Reizmagentopf den einen oder anderen Patienten übersehen, der wirklich eine Gastroparese hat. Das ist einfach so, weil natürlich im Verhältnis die Zahlen Gastroparese eher niedrig, Reizmagen sehr viel. Diese letztlich, ja, nicht Fehldiagnose, aber die Unterdiagnose im Grunde genommen da auch möglich ist. Wie gehst du den Patienten mit Gastroparese auf den Grund?
Das ist so ein zweischneidiges Schwert, wenn du mich das so fragst, weil streng genommen, wir haben ja bei einer Gastroparese-Gruppe so ein bisschen therapeutisch was in der Hand. Das sind die Diabetiker mit der Gastroparese, weil denen können wir einfach nahelegen, ihr wollt euren Diabetes besser eingestellt haben, sonst wird das alles schlimmer. Und bei den anderen Gastroparese-Formen, da ist es ja nicht so, dass wir nichts haben, aber wir haben wahnsinnig wenig in der Hand. Die sind glücklicherweise aber dann auch sehr, sehr selten, sodass ich so ein bisschen in meiner Sprechstunde schaue, kann ich die potenziellen Gastroparese-Patienten, also die Diabetiker führen, von den klassischen Reizmagen-Patienten abtrennen, weil da ist die Therapie so wirklich relevant unterschiedlich und ansonsten ist sie ja nicht so unterschiedlich, wenn man mal von den schwersten Formen absieht. Wo ich eigentlich meine größere Schwierigkeit habe, ist gar nicht die Diagnostik. Die Diagnostik finde ich relativ standardisiert und wir sind ja in der schönen Situation, dass wir 2025 jetzt endlich eine Diagnostik- und Therapieleitlinie zum Reizmagen bekommen werden und da steht das alles nochmal drinnen. Es ist eigentlich eine Bierdeckeldiagnostik, von der wir sprechen. Wo ich größere Schwierigkeiten habe, ist den Patienten das Krankheitskonzept zu erklären. Ja, weil der Reizmagen, da habe ich den Eindruck, da erwarten sich die Menschen wahnsinnig viel mehr, was man ihnen sozusagen als Ursache erklären kann. Und das dürfte dir ähnlich gehen, dass man beim Reizmagen, wenn es ein echter Reizmagen ist, stehen wir ja da. Es ist eine Erkrankung der Magen-Hirn-Interaktion, also führend ganz viel Neurogenes, dann mit einem bunten Blumenstrauß von variablen Kofaktoren in der Schmerzauslösung, sei es die Psyche mit Angst, Stress oder Belastung, sei es tatsächlich die Ernährung mit Dingen, die individuell nicht vertragen werden. Das finde ich sehr viel individueller als der Reizdarm, der da doch ein bisschen einförmiger ist. Dann auch verschiedenste infektiöse Genesen wie der Helicobacter, aber auch andere Infektionen, die mal kurzfristig durchrauschen. Da habe ich größere Schwierigkeiten und habe auch das Gefühl, dass die Patienten da sehr viel mehr erwarten an Grundverständnis, was wir ihnen erklären können, warum sie dieses Krankheitsbild haben. Geht's dir da ähnlich?
Ja, absolut. Ich glaube, wir haben hier den Erklärungsbedarf, wie wir es beim Reizdarmsyndrom kennen, und wir haben ja auch ähnliche krankhafte Störungen, vielleicht eher auf den Magen bezogen, weniger auf den Darm. Und insofern haben wir da ähnliche Erklärungsmodelle. Wir wissen ja auch beim Reizmagensyndrom, dass auch Faktoren im Zwölffingerdarm eine Rolle spielen, also eine gewisse Entzündungs-Immunaktivierungssituation. Das sind ja relativ neue Erkenntnisse. Ich glaube, was wir aber schon auch hier nochmal an dem Punkt erwähnen müssen, ist natürlich die Gruppe, die meint und kommt und sagt, sie hätten diese Beschwerden und es sei doch schon auch häufig eine Gastritis diagnostiziert, und die Gastritis ist es. Und da müssen wir, glaube ich, nochmal so ein bisschen eine Klärung reinbringen, weil die Gastritis, das ist ein Befund eines Pathologen und der beschreibt bestimmte Entzündungszellen, und jeder Magen, wenn wir Proben nehmen, hat eine gewisse Anzahl von Entzündungszellen. Das heißt, der Pathologe wird in der Regel, und das sehen wir häufig, nie einen komplett unauffälligen Befund erheben, sondern immer ein gewisser geringer Grad, ob nun mit oder ohne Helicobacter, einer Gastritis. Und das impliziert bei einem Patienten und auch bei vielen Hausärzten, wenn sie die Diagnose oder den histopathologischen Befund sehen, da ist eine Gastritis, und geben den Patienten die Gastritis-Diagnose an die Hand. Und das ist etwas, ja, da reden wir schon sehr, sehr viele Jahre drüber, dass wir das nicht machen sollen und dürfen, weil die Gastritis ist ein histopathologischer Begriff und der ist keine klinische Diagnose. Und es gibt auch keine Korrelation. Selbst wenn ich einen Magen spiegle, der ganz, ganz viele, ganz fleckig gerötet, ausgeprägte Rötungen hat, das korreliert überhaupt nicht mit der Beschwerdesymptomatik und umgekehrt. Und insofern diese Begrifflichkeit der Gastritis, die in Wirklichkeit klinisch bei über 90% der Fälle ein klassisches Reizmagensyndrom ist, diesen Begriff müssen wir irgendwie eliminieren, weil natürlich, wenn ein Patient Gastritis sagt, dann impliziert das irgendwie eine Entzündung, und dann ist im Kopf des Patienten, wir müssen diese Entzündung behandeln, wir müssen noch irgendwas tun. Ja? Und dann kommt dann schnell der Säureblocker ins Spiel, der für den Reizmagen gar nicht zugelassen ist, und nur eine Subgruppe von Patienten spricht auf einen Säureblocker an. Den wollen wir eigentlich auch gar nicht wirklich in der Therapie haben. Aber das impliziert eben dieser Entzündungsbefund. Und ja, das ist das, was wir vielleicht ja auf dem Weg dann zu einer quasi evidenzbasierten Therapie dann unbedingt machen, dass wir die Begrifflichkeit der Gastritis eliminieren, dem Patienten die Diagnose Reizmagensyndrom an die Hand geben und dann Erklärungsmodelle wählen, so ein bisschen in Analogie zum Reizdarmsyndrom, auch wenn natürlich die Störung auf der Ebene des Magens ein bisschen anders gelagert sind. Ich hatte ja gesagt, der Zwölffingerdarm, der eine Rolle spielt, gewisse Entleerungsbewegungsstörungen des Magens spielen auch eine Rolle. Also sie sind schon vielfältig und ein bisschen differenzierter abzugrenzen vom Reizdarmsyndrom. Aber man kann natürlich mit den Bauchnerven in eine ähnliche Richtung gehen. Ist das auch dein Eindruck, so die Begrifflichkeit der Gastritis? Und wie bekommst du die Patienten, das ist ja schon im Kopf drin, und kriegt man ja kaum mehr raus, auch durch gut zureden. Ist das nicht auch dein Eindruck? Oder wie kommen deine Patienten los von dem Begriff der Gastritis hin zum Reizmagensyndrom?
Also ich gehöre jetzt auch schon irgendwie zu den Älteren, und ich muss, wenn ich das Wort Gastritis höre, immer innerlich schmunzeln, weil ich dann automatisch an die Fernsehserie Monaco Franze denke, wie er im englischen Garten auf der Wiese liegend drei Damen erklärt, dass wenn man eine Gastritis gehabt hat, dann hat man extra Marken bekommen für einen Haferschleim. Das war sehr vorteilhaft, und dann lachen sie alle recht. Nein, ich stimme dir völlig zu. Es ist schwierig, das Wort Gastritis rauszubekommen, weil das auch in der medialen Welt so bedeutend ist, als sei das krankhaft. Und die Begrifflichkeit Gastritis dann von einer erosiven Gastritis, also einer wirklich relevanten Entzündung, die wird klinisch nicht gemacht. Und viele sind ganz ängstlich, weil sie meinen, sie haben eine Gastritis, die permanent kontrolliert werden muss. Und dabei ist es eigentlich ein Reizmagen. Was die Menschen dann, wenn sie langsam verstanden haben, das Krankheitskonzept, das besteht, natürlich umtreibt, ist, was man therapeutisch tun kann. Und da haben wir beim Reizmagen zwar nicht wirklich viel, weil wir haben sozusagen die Lebensstilveränderungen, wir haben Ernährungsempfehlungen, die immer überraschend gering sind, irgendwo so nach dem Motto, achten Sie drauf, was Sie vertragen und meiden Sie bitte Kaffee mit Koffein, aber dann ist eigentlich schon Schluss. Und dann haben wir ein paar medikamentöse Maßnahmen und wenn das alles nicht hilft, haben wir im Prinzip ja dann auch psychotherapeutische Verfahren oder Neuromodulatoren, also Medikamente, die in ganz niedriger Dosierung am Nervensystem modulieren können und damit eigentlich die Beschwerden schön kontrollieren können. Aber so führend sind eigentlich zwei Therapiegruppen, die wir so haben. Das sind so die Prokinetika, wobei die kaum noch einsetzbar sind, und dann die pflanzlichen Präparate, für die es ja einen unsäglichen großen Wissensschatz gibt an klinischen Studien und auch an Anwendungen am Patienten. Mit welchen Medikamenten steigst du denn ein üblicherweise und wie erläuterst du das den Patienten?
Also mein Favorite, und das liegt sicherlich auch daran, und du warst ja auch beteiligt und wir waren ja so in der Gruppe, in der wir uns auch um diese Störung kümmern, natürlich auch viel beteiligt. Wir haben ja viele Daten generiert im Rahmen von placebo-kontrollierten Studien, die eben untersucht haben, wirken denn pflanzliche Arzneimittel oder pflanzliche Präparate bei Patienten mit Reizmagensyndrom? Und du hast schon den Schatz quasi erwähnt, den wir ja über die letzten 20 Jahren, zwei Dekaden ja erhoben haben im Klinischen durch entsprechende Studien. Und da tun sich im Grunde genommen zwei Phytotherapeutika vor. Das eine ist ein Mix aus 9 Extrakten, SDW5 und jetzt in den letzten Jahren noch SDW5-2. Das ist so eine 6er-Kombination, eine um 3 Extrakte reduzierte Rezeptur. Das ist das eine, was ich einsetze. Und das ist wirklich meine primäre Therapie. Oder, und das ist auch meine primäre Therapie, und das hängt immer so ein bisschen auch vom Patienten ab, ist dann die Therapie mit Mentacarin. Das ist ja ein Kombinationspräparat aus Pfefferminz und Kümmelöl, für das es eben auch zahlreiche placebo-kontrollierte Studien gibt. Wir haben in den letzten, jetzt so mittlerweile 2 Jahre auch eine Meta-Analyse dieser Studien durchgeführt. Also da ist die Evidenz erdrückend und deswegen ist es für mich fernab von irgendeinem Säureblocker, der steht bei mir ganz hinten, die initiale und primäre Therapie bei Patienten mit Reizmagensyndrom. Und wenn das eine nicht so gut wirkt, wechsle ich auf das andere. Also da gibt es für mich keine Priorität, nehme ich jetzt erst das eine oder sind beides auf dem gleichen Level und werden von mir eingesetzt. Und auch hier, wie wir es ja schon bei den grundsätzlichen Empfehlungen ausgesprochen haben, das ist eine Therapie im Bereich SDW5, SDW5-2 sind es ja Tropfen, 3x20 Tropfen pro Tag. Bei Mentacarin sind es Kapseln, 2x1 Kapsel pro Tag, morgens, mittags. Sind das natürlich Therapien, die brauchen Zeit. Und viele Patienten kommen ja und sagen, habe ich alles schon gehabt. Und wenn man dann fragt, naja, wie lange haben sie es denn eingenommen? Sagen sie 2 Tage, 5 Tage, 1 Woche, maximal mal 2 Wochen. Und da kann Phytotherapie nicht wirklich greifen. Phytotherapie braucht Zeit. Und deswegen muss man sich da auch bei 8 bis 12 Wochen auch Zeit lassen. Dann beurteilen, wirkt es nicht. Und natürlich vor dem Hintergrund letztlich dieser vielen, vielen Studien wird ja auch mittlerweile sogar im angloamerikanischen Bereich diese Phytotherapeutika, die wir aus Deutschland kennen, dann auch entsprechend empfohlen. Ist das auch deine primäre Therapie oder? Weil du hast ja gerade auch so von den Neuromodulatoren gesprochen. Im Übrigen ist das ja im angloamerikanischen häufig sogar eine primäre Therapie, weil sie vielleicht auch die Phytotherapie nicht so kennen, wie wir sie kennen. Ist das dein Vorgehen oder ist die Phytotherapie eigentlich auch so die First-Line-Therapie, wie man so schön sagt?
Das ist bei mir auch First-Line-Therapie und die neue Leitlinie zum Reizmagen wird uns das ja auch so ein bisschen sortieren und zumindest im deutschsprachigen Raum kommt nach der Aufklärung über das Krankheitsbild, was ja eigentlich schon ein wichtiger therapeutischer Schritt ist, weil wer nicht weiß, was ihm fehlt, der kann auch nicht die richtigen Therapieentscheidungen treffen. Und dann kommt eigentlich, wenn es tatsächlich irgendwas zum Einnehmen braucht, in erster Linie das Pflanzliche. Und das teile ich auch, was du siehst, dass es die meisten Menschen schon genommen haben. Und dann gibt es zwei Gruppen. Die eine Gruppe berichtet, das wirkt ganz toll und ist super und sie wenden das regelmäßig an und dann freuen wir uns und lachen alle und dann geht man wieder aus der Sprechstunde raus, weil es ja gut geht. Und die andere Gruppe sagt, ich bin enttäuscht, das hat mir nicht geholfen. Und es sind meistens diejenigen, die es tatsächlich nach 2 oder 3 Tagen lieblos in die Ecke geschmissen haben und dem man nicht erklärt hat, dass pflanzliche Präparate genauso wie chemisch definierte Wirkstoffe häufig eine Zeit brauchen. Also sie haben einen Soforteffekt, das ist nicht wegzureden. Manche Menschen können diesen Soforteffekt spüren, aber eben nicht alle. Und in den anderen haben sie einen langsamen Effekt, wo man einfach sich mal 6 oder 8 Wochen Zeit nehmen möchte, um zu spüren, wie diese Präparate wirken. Und die Menschen, die dann sagen, das geht ihnen nicht schnell genug, denen erkläre ich, dass die nächsten Therapieschritte, also das, was in Nordamerika der erste Therapieschritt wäre, also gleich Medikamente, die aufs Nervensystem gehen, also Neuromodulatoren, die brauchen ja auch mindestens 8, manchmal sogar 12 oder 16 Wochen, bis der Therapieeffekt spürbar ist. Das ist so, wenn man niedrig dosiert, an Nerven moduliert, dann dauert es eine gewisse Zeit, bis die Präparate entsprechend wirksam sind.
Nee, absolut, bin ich auch dabei. Was wir vielleicht auch nochmal erwähnen müssen, wir reden ja heute über Völlegefühle und frühes Sättigungsgefühl. Mhm. Es gibt ja beim Reizmagen die beiden Gruppen, Völlegefühl, frühes Sättigungsgefühl und so Übelkeit. Das ist die dysmotile Gruppe, wenn man so will. Mhm. Und dann gibt's ja auch den Bauchschmerz führende Gruppe, also epigastric pain, sagen wir schon. Wir haben ja gesagt, PPI ganz weit hinten, wenn überhaupt. Und da haben wirklich Subgruppenanalysen gezeigt, wenn der Schmerz im Vordergrund steht, können PPI durchaus wirken, sind nicht dafür zugelassen, aber können wirken. Aber wir reden ja heute über Völlegefühl und frühes Sättigungsgefühl. Mhm. Hier haben Studien gezeigt, PPI bringt da gar nichts. Also man muss da gar nicht mit dem PPI anfangen. Also spielt der PPI keine Rolle. Das wollte ich jetzt einmal nochmal einschieben.
Meines Erachtens, aus meiner Erfahrung heraus, ist der PPI beim Schmerztyp hilfreich, aber nur, wenn es ein klassischer Sodbrennenschmerz ist. Wenn es ein anderweitiger brennender Magenschmerz ist, dann habe ich das Gefühl, dann hilft das auch nicht. Und ich glaube, die Studienlage gibt mir da sogar ein bisschen recht. Also klassisches Sodbrennen zusammen mit dem Reizmagen, gerne Säureblocker, aber ansonsten eher nicht. Insbesondere, weil wir nicht vergessen dürfen, wir gehen eine langfristige Therapie über und eine nahezu wirkungslose Therapie oder Arzneimittelgruppe wie die PPIs langfristig in der Situation zu verordnen, da haben wir dann doch einfach nur unnötige Nebenwirkungen. Und die, finde ich, sieht man doch gelegentlich so. Blähbauch durch PPIs, leichter Durchfall durch PPIs, das sehe ich schon immer mal wieder. Was ich nicht sehe, sind so Dinge wie Knochenbrüche und so weiter oder Demenz, das, was immer durchs Internet wabert, das sehe ich nicht. Aber Durchfall und Blähbauch nach PPIs, habe ich den Eindruck, sehe ich häufig.
Aber dann sind wir ja im Grunde genommen auch mal Reizmagen und Probiotika. Ist das eine Option?
Jein, ja. Also wir lernen ja gerade, du hast es vorhin schon ein bisschen angeteasert, dass der Reizmagen einen Teil seiner Krankheitsentstehung wohl auch im Zwölffingerdarm hat. Und das ist ja ein keimbesiedelter Teil. Und da spricht man beim Reizmagen inzwischen, zumindest wenn man außerhalb von Deutschland ist, schon vom Leaky Gut des Dünndarms. Und es gibt auch Therapiestudien, wo man inzwischen mit Probiotika kleinere Erfolge herausarbeiten kann. Wie groß dieser Effekt möglicherweise sein wird, ich glaube, so weit sind wir aktuell noch nicht und wir haben auch noch keine Differenzierung, welche Reizmagen-Subtypengruppe denn davon am besten profitiert. Das wissen wir ja bei anderen Präparaten eben schon. Ich will es im Moment nicht in Abrede stellen, aber da haben wir noch nicht so einen großen Erfahrungsschatz wie in anderen Indikationen.
Ich glaube, da gibt es ja die Subgruppenanalysen, die zeigen so, und das sind dann auch Patienten, die so ein bisschen überlappend bakterielle Fehlbesiedlung haben. Mhm. Ich glaube, das ist ja auch eine schwierige Diagnose, gerade bei diesen Störungen, die, wo man dann immer, natürlich, man kann das gar nicht herausarbeiten, ist das eine primäre Diagnose, die bakterielle Fehlbesiedlung oder einfach nur ein sekundärer Effekt einer vielleicht anderen zugrunde liegenden Erkrankung. Insofern gibt es da sicherlich auch Überlappungen und wir können es klinisch auch nicht auseinanderhalten anhand der Symptomschilderung. Ne?
Ich glaube, jetzt haben wir doch einiges ums Völlegefühl herausgearbeitet. Ahmed, du darfst heute die Kernmessage formulieren. Was haben wir heute erarbeitet?
Die Kernmessage ist, dass bei der Schilderung dieser Beschwerden in einer Vielzahl der Patienten am Ende ein Reizmagensyndrom steht, mit den dann verschiedensten Störungen die dem zugrunde liegen. Man muss es so ein bisschen sortieren für die Patienten. Wir wissen, da gibt es ganz viele Faktoren. Auch der Zwölffingerdarm spielt eine Rolle. Man muss es ein bisschen konzentrieren für den Patienten. Und dann ist man bei der Diagnose Reizmagensyndrom. Wir müssen unbedingt die Begrifflichkeit der Gastritis eliminieren. Und die Patienten, die die Begrifflichkeit verwenden, sind alles Reizmagenpatienten in über 95% der Fälle. Und wenn wir dann die Reizmagendiagnose haben, dann sind im Grunde genommen unsere phytotherapeutischen Substanzen, Präparate, die wir haben, mit einem, ja, viele, viele Jahre und auch zahlreich durchgeführten Studien, die evidenzbasierte Therapie schlechthin, so sagen wir es ja in der Medizin, evidenzbasiert. Und deswegen auch Empfehlungen in der Leitlinie, sowohl das SDW5, SDW5-2 als auch das Mentacarin sind da unsere primären Therapien, die wir als First-Line-Therapie bei unseren Patienten mit Reizmagensyndrom einsetzen. Und wenn das nicht wirkt, dann haben wir, wie beim Reizdarm, dann auch die Neuromodulatoren, die dann auch zum Einsatz kommen können.
Ahmed, super. Ich hätte es auch nicht besser zusammenfassen können.
Vielen Dank.
Meine Lieben, das war's heute wieder auf der Verdauungscouch. Unser Thema war das Völlegefühl und wir haben doch einiges gelernt und haben insbesondere gelernt, wenn der Stein im Bauch liegt, dann ist es oftmals ein Reizmagen, aber eben nicht immer. Wir bedanken uns für euer Interesse und hoffen, dass ihr viel Neues erfahren habt und vielleicht auch den ein oder anderen Tipp für euch selber mitnehmen konntet. Bis bald und auf Wiederhören, wenn es beim nächsten Mal wieder heißt, herzlich willkommen auf unserer Verdauungscouch. Der Podcast Die Verdauungscouch ist auf allen üblichen Podcast-Plattformen zu hören. Abonniert uns einfach und liked uns, um keine Folge zu verpassen und hinterlasst gerne eine Bewertung. Wenn ihr uns Gedanken mitteilen wollt oder Themenvorschläge für weitere Folgen habt, dann könnt ihr dies gerne auf unserer Webpage unter www.verdauungscouch-podcast.de hinterlassen. Wir freuen uns auf euer Feedback. Bleibt gesund und denkt dran, eine gute Verdauung, die beginnt im Kopf.